Ich meine, wenn man die Großeltern nicht so oft sieht, ja, man sieht sie alle paar Wochen, aber da fängst du ja nicht gleich ein Gespräch an mit, na, warst du bei der Stasi oder so?
Die Stasi, das sind immer die anderen. Ach, so eine Familie wart ihr. Parteibonzen, Verräter.
Alles mal aufdecken, alle mal Stasi-Akten raus und hier, bist du Stasi oder bist du keine Stasi, dass einfach auch mal ganz viele Traumata abgearbeitet werden können. Das muss raus, das sind ganz viele Geheimnisse, die müssen raus, raus, raus.
Im Osten was Neues.
Folgt dem Wendekind dorthin, wo man noch Hände ringt.
Der Radio 1 Podcast für Nachwendekinder.
Im Osten was Neues, der Podcast von mit und zu Nachwendekindern wie uns, Melanie Mantai und
Nico Schmolke,
mein Kollegen, der mir hier gegenübersteht. Hallo Nico.
Hi, hi. Und heute geht es um ein doch ziemlich schweres Thema, muss man so sagen. Die Schuld ist in meiner DNA, so haben wir das jetzt mal genannt. Es geht um Stasi-Vergangenheit, um Schuld und Scham in der eigenen Familie und wie wir damit umgehen. Wie spricht man mit Eltern, mit Großeltern darüber? Und ja, brauchen wir vielleicht ein Ost-68, um mal richtig Tabula Rasa zu machen?
Darüber haben wir zum Beispiel auch mit der Schauspielerin Anna Fischer gesprochen, die einen ziemlich krassen Ansatz dazu hat und auch vermutlich Stasi-Verbindungen in ihrer Familie hat. So viel können wir schon mal verraten.
Ja, wir legen mal gleich los. Mel, hast du denn schon mal ordentlich Tabula Rasa in der Familie gemacht? Oder?
Tatsächlich nicht. Nee, also muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich glaube auch ein bisschen liegt es daran, dass man in seinen 20ern einfach zu tun hat mit Zügen, Ausziehen, Studium, dies, das, Job, alles Mögliche, ziemlich viel mit sich beschäftigt ist und dann tatsächlich da nicht so krass mal auf den Tisch haut, wenn man nach Hause kommt. Und ja, also es ist jetzt nicht so, dass das natürlich nicht irgendwie ansatzweise mal Thema ist, weil man zu Hause ist. Ne? Es gibt natürlich die Familienrunden, Familiengespräche, wo auch immer wieder Anekdoten erzählt werden über die DDR.
Die DDR als auch lustiger Staat, wo viel Witziges passiert ist und wo Mangel war und so. Ne? Also Geschichten gibt es ja eigentlich genug zu erzählen. Ne? Da kommt immer mal was auf den Tisch.
Ja.
Aber das Ding ist halt auch, unsere Elterngeneration ist vielleicht auch in der Wende in so einer Phase gewesen, wo gerade so der Aufbruch war. Ne? Man hat vielleicht Ausbildung beendet, hat Kinder gekriegt, hat uns bekommen, uns Nachwendekinder.
Mhm.
Das heißt, die haben auch vielleicht gar nicht so ein großes Interesse, nach hinten zu blicken, sondern es hat ja gerade was Neues gestartet. Ne? Und aber wir sind jetzt eben in einem Alter, wo das jetzt geschieht.
Wie war das denn bei dir, Nico?
Ja, also es geht jetzt los, muss ich sagen. Ich habe mich selber ein bisschen erschrocken, dass ich früher gar nicht so viel nachgefragt habe, obwohl ich eigentlich schon immer auch politisch interessiert war. Aber es ist jetzt in den letzten Jahren noch mal mehr gekommen, dass ich mich auch zu meinen Großeltern setze, die jetzt alle in ihren 80ern auch schon sind, und halt wirklich mal nachfrage. Ne?
Aber auch konkret zur Stasi dann?
Naja, eher erst mal, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ich meine, wenn man die Großeltern nicht so oft sieht, ja, man sieht sie alle paar Wochen oder so, manchmal auch jede Woche, aber da fängst du ja nicht gleich ein Gespräch an mit, na, warst du bei der Stasi oder so? Aber halt schon mal so Parteimitgliedschaft, wie hast du eigentlich gedacht über die Mauer, wie hast du gedacht über die Stasi, also auf dem Level irgendwie. Aber da muss ich sagen, da kommt meistens jetzt auch nicht so super viel. Ich kenne dann tatsächlich doch eher auch so betroffenen Geschichten. Ist da in deiner Familie irgendwas dazu gewesen, dass man so erzählt, wie man selber auch benachteiligt war durch Stasi und Co.?
Nee, soweit ich weiß, nicht.
Ja, weil das sind dann natürlich vielleicht auch Geschichten, die lieber erzählt werden, ja. Wie mein Vater zum Beispiel erzählt, dass sie im Grenzbereich damals ein Haus gebaut haben, noch kurz vor der Wende. Und wie dann Nachbarn gesehen haben, oh, der hat die Leiter nicht angeschlossen. So eine Gegenstände im Grenzbereich.
Das musste man machen im Grenzbereich.
Genau, ja, damit die Sachen nicht verwendet werden können, um über die Mauer zu steigen und so. Und dann haben so eine, so eine Kräfte, quasi Grenzsicherungskräfte, zivile, ganz normale Leute, die auch nach der Wende noch unsere Nachbarn waren und sich beschwert haben, wenn wir einen Fußball rüberschießen und die Kartoffeln zerstören oder so. Das waren dieselben, die sozusagen noch 88 dann der Polizei gesagt haben, ey, bei Schmolkes, da steht eine Leiter rum, ja. Und dann wurde die halt mal nachts zertrümmert. Mein Vater hat eine Anzeige gestellt. Da wurde er dann unter Druck gesetzt, dass er die zurückziehen soll. Also diese Geschichten gibt's halt. Bei mir tatsächlich eher so ein bisschen die, ich sag jetzt mal, betroffenen Geschichten. Aber wir haben was zugespielt bekommen, ne?
Genau, wir haben jemanden aufgetan, ein Nachwendekind, das Stasi-Verbindungen in seiner Familie hatte oder hat und einen ziemlich krassen oder schwierigen Umgang damit hat. Und wir haben das jetzt auf Wunsch anonymisiert eingesprochen. Die Person hat uns den Text geliefert und dann hören wir doch einfach mal rein, was derjenige dazu erzählen hat.
Mein Vater war bei der Stasi. Ich traue mich fast gar nicht, das zu schreiben. Aber doch, es muss raus. Mein Vater war bei der Stasi. So richtig darüber geredet haben wir nie. Ob er Menschen ausspioniert und verraten hat, keine Ahnung. Meine Mutter hat mir gesagt, dass mein Vater in einer Spezialeinheit war. So richtig hauptamtlich. Selbst andere Leute abgehört, gar an der Grenze geschossen oder so, hat diese Einheit wohl nicht. Da wir aber nie konkret darüber geredet haben, bin ich skeptisch. War da vielleicht doch mehr? Oder ist es nur der simple Stasi-Stempel, vor dem er Angst hat? Mein Vater und ich, wir haben keinen Kontakt mehr. Ihm geht es nicht gut. Und ich glaube, dass seine DDR-Vergangenheit eine wichtige Rolle dabei spielt. Mehr als er sich vielleicht eingestehen möchte. Zu groß die Schuld und der Gedanke, dass er zu den Falschen gehört hat. Dass andere ihn nicht verstehen und ihn abstempeln könnten. Dass er keine zweite Chance bekommt. Ich stelle mir vor, dass das seine Gedanken sind. Wissen tue ich es nicht. Es ist, als ob ich die Schuld vererbt bekommen habe. Schweigen, Schuld und Scham sind in meiner DNA. Bisher konnte ich nur wenige Menschen in meinem Leben davon erzählen. Trifft man andere junge Ossis, wird dieser Teil oft ausgespart. Von mir aber auch von den anderen. Oft geht es um Pfeffi oder Simmefahren. Um die Stasi geht es nie. Die Stasi, das sind immer die anderen. Warum? Bilder im Kopf, die aufploppen. Ach, so eine Familie wart ihr. Parteibonzen, Verräter. Dass es vielleicht nicht nur schwarz und weiß, sondern auch grau gab, das verstehen andere nicht, bilde ich mir ein. Und dann der Gedanke, selbst ich weiß ja nicht mal, ob es grau oder schwarz bei meinem Vater war. Ich habe Angst vor dem, was ich noch rausfinden könnte. Angst davor, was das mit meinem Vater macht. Mein Vater wollte als junger Mensch ein besseres Leben haben als seine Eltern. Er wollte studieren, seinen Interessen nachgehen, eine Familie gründen und ganz anders leben, als seine Familie das tat. Die Stasi ermöglichte ihm das Studium, förderte seine Talente. Auch ich will ein anderes Leben als meine Eltern. Eins ohne Schweigen.
Ja.
Ja, es ist nicht einfach, wenn du halt weißt, dass in deiner eigenen Familie eine Geschichte schlummert. So wie man es hier raushört, ja, der eigene Vater vermutlich damit auch irgendwie noch Probleme hat, die er bis heute nicht aufgearbeitet hat. Und ja, was reißt du für Wunden auf, wenn du dann doch drüber sprichst? Ja, was reißt du bei ihm für Wunden auf, aber auch bei Freunden von ihm? Das ist ja irgendwie, das können wir ja gar nicht abschätzen mit unseren jungen Jahren. Ne? Wir ist 30 Jahre her und wir haben keine Ahnung, was wir da aufreißen.
Ja, und vor allem, man sieht ja auch schon dadurch, dass es jetzt anonymisiert sozusagen da ist, dass derjenige ja auch schon echt das krass auf sich bezieht, so, ne? Also da wirklich auch selbst für sich immer noch so eine, Scham hat und das selbst da schwerfällt, darüber zu reden.
Ja, weil ich meine, die Eltern haben dich irgendwie erzogen, du bist mit denen aufgewachsen und du fragst dich eigentlich, was ist das für ein Mensch, ja? Wenn der vielleicht in den 10, 15 Jahren, weiß ich was, zu DDR-Zeiten auch Sachen verschwiegen hat, vielleicht seiner eigenen Frau sogar gegenüber, was ist es denn mir gegenüber für ein Typ irgendwie gewesen in den letzten 30 Jahren, ne? Also das ist ja nicht dann vorbei und abgeschlossen mit 1989 oder 90, sondern irgendwie steht das ja weiterhin im Raum, ja? Wie integer ist diese eigene Person aus der Familie überhaupt? Das sind echt Fragen, da ist man froh, wenn man sich die nicht stellen muss, ehrlich gesagt. Und das ist natürlich ein Privileg, dass Wessis, sage ich jetzt mal so, haben, was wir halt nicht haben, weil man irgendwie dann doch denkt, scheiße, man muss da mal graben in der eigenen Familie.
Ja.
Und wir sind nicht die Einzigen, die da graben, sondern es gibt einen Nachwende-Ossi-Promi. Wir haben ja immer Leute zu Gast, die eben auch Tabula Rasa in der Geschichte ihrer Familie machen wollen. Anna Fischer, du hast die getroffen. Recht bekanntes Gesicht so aus dem deutschen Fernsehen.
Anna Fischer hatte ihren Durchbruch mit dem Film Liebeskind. Dafür hat sie auch den Max-Ophüls-Preis für die beste Nachwuchsschauspielerin bekommen. Spielt in der ARD-Serie Die Heiland mit. In unzähligen Fernsehfilmen spielt sie mit. Sie hat einen Grimme-Preis bekommen, hatte mal die Berliner Band Panda, die womöglich viele Berliner kennt. Und auf jeden Fall, wer sie so kennt, eine offene, ehrliche Haut. Dementsprechend war es vielleicht auch gar nicht so so unüblich, dass sie da eben ganz anders eingestellt ist zu dem Thema Stasi.
Ja, weil die hat recht deutliche Worte dir gegenüber gefunden, ne? Die will sich nicht damit befriedigen, dass sie mal was gehört hat, dass in ihrer eigenen Familie da womöglich Stasi-Verbindungen sind, sondern sie will da ordentlich Stunk machen und das Gespräch mit dir hören wir uns mal an.
Man mutmaßt, in meiner Familie gab es Stasi, man mutmaßt darüber, es gibt nur keine richtigen Beweise dazu. Meine Mutter hat sich selbst jetzt ihre Stasi-Akte angefordert. Es wurde nichts gefunden, also des Schriebs hat jetzt nicht viel beinhaltet. Ja, und es wird definitiv weggeredet. Es wird verschleiert, geheim gehalten. Es ist noch nicht selbst da sind wir noch nicht angekommen, einfach zu sagen, okay, so war's halt. Also so, das bin ich halt. Und viele Leute, also sind ja auch nach der Wende extrem in die Armut gefallen. Die waren davor reiche, was auch immer, reiche Funktionäre, Stasi-Oberhäupter, was auch immer. Und danach ging gar nichts mehr. Und die kommen jetzt gar nicht mehr klar. Also die kommen auf das ganze System nicht klar. Natürlich muss man auch sagen, Leute, die so lange in einem System gelebt haben, da kriegst du das natürlich schlecht aus den Köpfen raus, so danach, ja. Aber Stasi ist immer noch, diese Verschleierung, es ist immer noch ein Thema, was aber eigentlich kein Thema sein müsste, finde ich.
Wenn du dir wünschen würdest, wie damit umgegangen werden sollte, wie würde das aussehen?
Alles mal auflegen, alles mal aufdecken, alle mal Stasi-Akten raus und hier bist du Stasi oder bist du keine Stasi, dass einfach auch mal ganz viele Traumata abgearbeitet werden können. Viele denken ja, oh nein, das ist mir damals passiert, vielleicht saßen sie in Haft und sind durch blöde Umstände, mussten sie in die Stasi eintreten und wollten das aber eigentlich gar nicht. Und da gibt es so viele belegte Fälle, die das machen. Und da sind ja auch Traumata heute noch, die Leute laufen damit rum und wissen gar nicht richtig, was sie dagegen tun sollen und so, ja. Und einfach mal Klartext reden, einfach mal rausreden, was los war.
Wenn du jetzt so darüber nachdenkst, an die Personen, die das da betrifft in deinem Familien- oder Bekanntenkreis, wie empfindest du da? Denkst du da, Mensch, Leute, jetzt sag doch mal was? Oder denkst du auch, ja, irgendwie kann ich es auch so ein bisschen verstehen oder dass da noch so Scham ist.
Ich kann das überhaupt nicht verstehen mit der Scham. Das ist einfach nur nicht die Wichtigkeit. Da ist keine Wichtigkeit, dass man darüber vielleicht reden muss. Weil es läuft ja. Das Leben läuft ja. Warum muss man da darüber reden?
Was würdest du tun, wenn sich jemand dazu entscheiden würde, dann offen darüber zu reden?
Dann würde ich auf jeden Fall meine Kamera draufhalten.
Okay. Krass. Also würdest du einen Film drüber machen?
Ich würde definitiv einen Film drüber machen, ja.
Weil dich das schon immer interessiert hat?
Weil ich einfach weiß, dass da ganz neue Befindlichkeiten noch rauskommen könnten. Also noch ganz neue Sichtweisen auf das Regime, auf dieses Land. Alles, was dahinter stecken würde, würde es nochmal ganz anders für die Leute hier draußen zeigen.
Gibt es auch so einen Teil in dir, der dann irgendwie sagt, ja, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass das für dich schwer ist oder so. Oder ich sag jetzt mal übertrieben gesagt, ich leide jetzt mit dir und ich durchlaufe den Prozess zusammen mit dir.
Oder ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen jemandem, der gerne bei der Stasi war und jemand, der ungerne bei der Stasi, also der einfach gezwungen wurde.
Ihr Sohn darf nicht studieren, genau. Wenn sie das jetzt nicht machen, genau. Und so diese Geschichten kennt man ja. Da würdest du sagen, dass du schon, so höre ich das jetzt raus, empathischer wärst mit jemandem, der sagt, ich war in einer Zwangslage, ich wollte meine Familie schützen oder wie auch immer,
ja, klar.
Als jemand, der natürlich da noch stolz vielleicht drauf
ja,
ist.
Ja, genau. Und es gibt tatsächlich, glaube ich, also bin ich selbst der Meinung, also dass es bestimmt noch Leute gibt da draußen, die sagen, oh, ich war so ein toller Stasi. Typ, ich war so toll dabei.
Also du bist im Punkto Stasi komplett abgeklärt.
Tabula rasa, ja, absolut. Das muss raus, das sind ganz viele Geheimnisse versteckt in irgendwelchen Gefilden. Die müssen einfach raus.
Siehst du das dann auch in deiner Familie, dass es tatsächlich Menschen gibt, die darunter leiden?
Ich lasse jetzt meine Familie mal raus, aber ich habe auch Leute schon kennengelernt, die absolut darunter leiden, dass ihr Vater oder ihr oder wer auch immer oder ihre Mutter oder was bei der Stasi waren. Also die, also auch Kollegen, ja, also die sich natürlich auch mit ihrer Geschichte beschäftigen und die mir gesagt haben, so ja, ich leide darunter, dass meine Familie Stasi war.
Ja, deutliche Worte von Anna Fischer. Wobei ich ehrlich gesagt auch gleich sagen muss, also, dass immer so betont wird, dass dann auch viele gar nicht so gerne für die Stasi arbeiten wollten. Also gab's, die Fälle gab's. Aber man konnte sich schon auch dagegen wehren, ne? Also mein Opa zum Beispiel, ja, dem wurde gesagt, er soll unbedingt in die SED eintreten, weil meine Oma hatte Westkontakte, ja, und man wollte den quasi hier an die DDR binden und so, und das wollte er aber nicht, und deswegen wurde er dann auf seine Arbeit versetzt in irgendein Büro, wo er nichts zu tun hatte. Also man konnte auch Nein sagen, ja, und weil das klang jetzt bei Anna Fischer so ein bisschen an, wie sie hat auch Verständnis, ja, für die, die sich in Notsituationen reinbegeben haben.
Ja, aber da muss ich sagen, also das ist halt so diese Zwiespältigkeit, die es da gibt, ne? Natürlich gab es auch die Zwangssituation, so, ja, ihr Sohn darf dann halt einfach nicht studieren, wenn sie jetzt das und das nicht machen, und wenn die ein Druckmittel gegen dich in der Hand hatten, so, dann ist das natürlich schwer, und du willst ja erst recht nicht, dass andere wegen dir leiden, so, das ist dann nochmal eine ganz andere Konstellation.
Ja, nee, ist verständlich, und ich meine, es zeigt ja auch, dass es da eine Vielfalt an Geschichten gibt, ja, und sozusagen mit diesem Wunsch nach Aufarbeitung ist ja verbunden, dass man eben gerade diese Grautöne aufarbeitet, ja, und irgendwie nicht so diesen Blick hat von außen, DDR, das waren alle SED-Leute, alle Stasi-Leute, alle Verbrecher sozusagen, sondern wir haben da ganz viele Schattierungen, aber ich glaube,
ja, das ist nämlich das Ding. Ich empfinde das in der öffentlichen Wahrnehmung tatsächlich auch eher nicht so. Weil eben dieses Bild geprägt wird durch Filme, durch was wir alles haben, Dokumentationen dazu. So, also entweder warst du jetzt so richtig krass dabei so und warst ein Verräter sozusagen, oder halt nicht.
Genau, und ne, die Filme, wenn wir über Filme sprechen, was ist bekannt? Ja, Sonnenallee, so die witzige DDR, wo das da drunter und drüber läuft, ja. Oder wir haben halt irgendwie die großen bekannten Agenten- und Stasi-Filme. Aber halt so diese Grautöne, ja, dieses Leben irgendwie dazwischen. Gundermann ist ja so ein Film, der, glaube ich, auch von vielen Nachwende-Ossis wie uns auch geguckt wurde, wo man irgendwie auch mal sieht, in welchen Zwickmühlen Menschen sind bei ihren Lebensentscheidungen. Das finde ich sehr erfrischend zu sehen und gibt dem Ganzen vielleicht auch einen neuen Turn. Denn wir haben dazu ja auch mal Zahlen rausgesucht.
Du hast das. Ja. Tell me more, Nico.
Es ist ja eben nicht so, dass jeder bei der Stasi war. Wir wollen es nicht runterspielen, aber ich will nur mal Zahlenverhältnisse nennen. Also auf 89 DDR-Bürger kamen etwa ein inoffizieller Mitarbeiter der Stasi. Das ist keine kleine Zahl, ja? Aber es ist eben nicht so, dass in jeder Familie irgendjemand für die Stasi zugearbeitet hat. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, ab und zu sich mal in Erinnerung zu rufen, auch wenn man über die eigene Familie nachdenkt.
Ja, und gerade auch, wenn man so darüber nachdenkt, was wir so in den letzten Jahren für Diskussionen und Debatten in der Öffentlichkeit hatten, also welche Personalien da diskutiert wurden, ne? Zum Beispiel ja André Holm,
der Staatssekretär werden sollte, ja, ganz bekannte Figur in Berlin immer gewesen zum Thema Stadtentwicklung, Mieten und so weiter, also von vielen auch verbunden mit vielen Hoffnungen, super schnell gestürzt wegen, ja, fehlerhafter Angaben von ihm selber, muss man ihm auch ankreiden, aber es hat dann keinen mehr interessiert, was er wirklich gemacht hat, ja, es war nur so Stempel drauf, irgendwie Stasi, sonst was, und über die Details wollte keiner mehr reden, und das finde ich echt schade. Das finde ich schade, weil genau in so Momenten wäre eigentlich ein Potenzial da, in Dialog zu treten. Ich sage jetzt mal auch mit den Wessis. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass jetzt nur Wessis auf Stasi-Leute einprügeln, oder? Es gibt ja teilweise auch im Osten nicht anders dieses Bild von Stasi doof, ne?
Also ja, na klar, also schon allein die Leute, die inhaftiert waren, ne? Also das ist ja dann wieder komplett die andere Seite, ne?
Genau, es haben auch genug Leute hier gelitten, haben Leute vielleicht auch verloren, die an der Mauer gestorben sind oder waren eben betroffen durch persönliche Fäden und so, und das muss man auch ernst nehmen, aber ich glaube, wenn ich zum Beispiel halt meine Eltern, meine Großeltern sehe, die genau in diesen Graubereichen eben auch mal gelitten hatten unter bestimmten Punkten, ja, meine Oma habe ich vorhin angesprochen, deren Mutter ist einen Tag vor dem Mauerfall gestorben, die hat im Westen gelebt und sie durfte sie eben nicht mehr besuchen, weil sie da eben so, ja, strikt geblieben waren. Meine Großeltern, sie gehen nicht in der SED und sie lassen das nicht mit sich machen. Ne? Und da ist ja ein Leid da. Und trotzdem, das sind auch keine Leute, die jetzt bei jedem, wo Stasi ist, den Stempel raufhauen. Also von allen Seiten ein bisschen mehr Grautöne würde uns, glaube ich, sehr helfen bei der Aufarbeitung.
Und das überträgt sich ja auch wieder auf uns, finde ich. Weil wenn du dann andere junge Leute triffst, ne, die dann vielleicht doch mal konkreter nachfragen, so, und du dann auch selbst ja für dich keine genaue Auskunft geben kannst, so, ne, dann, also ich sage es mal übertrieben gesagt, steckst du ja mit drin in der ganzen Geschichte. So, dann wird dir ja sozusagen vorgeworfen, aber das finde ich ja schon komisch, dass dein Vater das und das gemacht hat oder vielleicht Auslandsreisen machen durfte. War das nicht eher unüblich? Warum hast du denn da nicht nachgefragt? So, weißt du, dann bist du ja selbst mit drin in der Bredouille.
Auf jeden Fall. Und da ist eine Geschichte, ja, die mir jetzt immer wieder so in den Kopf kommt, wo ich mir denke, scheiße, der Bruder von meiner einen Oma, der war Redakteur für die Aktuelle Kamera. Ja, das ist ein relativ wichtiger Posten letztendlich gewesen, die zentrale Nachrichtensendung abends im DDR-Fernsehen. Und als Redakteur warst du natürlich jemand, der auf Linie war, ja. Mhm. Und jahrelang sind wir mit dem als Kinder in eine Sauna mal gegangen, schön FKK-mäßig bei uns da im Keller.
Also hast du ja alles von ihm gesehen und gewusst.
Genau, alles gewusst, nur halt so ein paar Sachen, die er den Donner verstecken konnte, nicht. Sondern es ärgert mich, dass ich da nie nachgefragt habe. Ja, und der ist leider vor ein paar Jahren an einer Thrombose gestorben. Und es haben mir aber auch meine Eltern nicht erzählt, obwohl ich ja politisch interessiert war. Ey, hier, Dieter, der war übrigens Redakteur Aktuelle Kamera. Und wie gerne ich mit ihm gesprochen hätte. Wieso, warum, weshalb und so weiter. Ja, und wenn ich das dann weiß und weiß, da ist doch auch irgendwie, ne, warum bin ich jetzt Journalist geworden? Das war ja vielleicht auch schon irgendwie in meiner Familie scheinbar so, ja, da gab es auch mal einen Journalisten. Wie gehe ich heute an Themen ran? Wie lasse ich mich von Dingen beeinflussen? Das wären Sachen, die hätte ich gern besprochen, habe ich nie. Ja, und das beschäftigt einen dann halt. Und das ärgert mich einfach tierisch, ja. Und deswegen glaube ich wirklich an alle Nachwende-Ossi-Kinder, die jetzt auch irgendwie zuhören, sprecht mit euren Großeltern. Die sind in einem Alter, wo sie wahrscheinlich nicht mehr ewig leben können. Sprecht mit ihnen, ja. Arbeitet's auf, fragt nach. Ihr könnt viel über euch selber lernen.
Im Osten was Neues.
Ohne Staat und Kollektiv, wie schlägt man da die Zeitung?
Der Radio 1 Podcast für Nachwende-Kinder.
Es gibt ja so die These, wo ist eigentlich das Ost-68er? Ja, wir hatten sozusagen im Westen, 20 Jahre nach dem Ende des Nazi-Regimes, diese Generation, die gesagt hat, wir hauen jetzt mal ordentlich auf die Tische rauf und fragen nach, wer war hier bei den Nazis, warum sind die immer noch in Führungspositionen, wir brauchen das auch im Osten. Brauchen wir sowas?
Naja, also ich finde, das kann man nicht vergleichen. Ich glaube, wir und unsere Elterngeneration sind schon homogener als die Generation damals, ne? Also da ging es ja zwar auch um die Entnazifizierung und dass sich wahrscheinlich die junge Generation auch krass dagegen gestellt hat und die Werte, die dann halt vertreten haben, bis hin zu Gräueltaten, die vielleicht seine Familienmitglieder verübt haben. Aber jetzt ist es ja tatsächlich so, ja, man geht von was grundsätzlich einen etwas friedlicheren Staat aus. Und es ist auch weniger diese Emanzipationsbewegung. So damals, sie wollten sich ja auch die 68er abgrenzen. Ja, freies Leben, freie Liebe, vielleicht auch als Frau mehr machen dürfen, als das die eigene Mutter noch tat. So, da war ja viel mehr so ein Abgrenzungswille da, als das bei uns jetzt der Fall ist. So, ja, wir sind da ja schon noch ein bisschen verbundener mit unserer Familie und haben da auch jetzt nicht so, ja, das krasse Bedürfnis, da gegen Mauern zu rennen und vielleicht krasse Konflikte aufzumachen.
Zumal ja auch das so ist, dass nicht die Ossis nach der Wende quasi in den Machtpositionen geblieben sind, ne? Und jetzt müssen wir, es wäre was anderes, wenn jetzt Honny hier noch irgendwie Vorsitzender des Berliner Landesgerichts wäre oder weiß ich was, ja, sozusagen in irgendwelche Funktionen übergegangen wäre, sondern wir haben ja zum großen Teil einen Elitenaustausch gehabt, ja, die Wessis, sag ich jetzt mal, haben quasi die ganzen wichtigen Posten übernommen, sogar Ministerpräsidenten im Osten waren viele Wessis und das ist ja dann eine ganz andere Situation. Warum noch draufhauen auf unsere eigenen Eltern, die ja teilweise selber quasi erstmal nach der Wende
klarkommen auch, mussten.
Ja, klarkommen mussten, ne? Irgendwie weitermachen mussten. Und ich meine, die Ossis haben ja auch nicht gesagt, wir wählen jetzt hier eine Diktatur, wie damals in Deutschland, 33, wo ja eine Mehrheit auch wirklich diese Nazi-Diktatur mit aufgebaut hat, ja. Sondern das war ja hier auch eine Folge des Zweiten Weltkriegs, dass die DDR installiert wurde und so. Also das sind auch, glaube ich, ganz andere Zusammenhänge. Ja, ist nicht die große Mehrheit auf die Straße gegangen und hat gesagt, wir wollen eine Diktatur, sondern sie hat sie ja auch friedlich dann überwunden. Und ich glaube, auch das muss man ein bisschen mit einbedenken, wenn es jetzt darum geht, wir wollen jetzt hier groß aufräumen. Also was gibt's da wirklich noch aufzuräumen, ne?
Ja, also wir müssen unseren eigenen Weg finden, aufzuräumen, aufzurollen, zu erfahren, zu widersprechen oder auch nicht zu widersprechen.
Und der Ostweg, muss ich sagen, es gibt ja dann doch vielleicht einen. Vielleicht hatten wir doch einen Ost-68er, die Anti-Flüchtlingsproteste seit 2015. Würde ich mal so in den Raum stellen, wurde auch schon teilweise mal
These,
diskutiert.
Krasse These, warum das, Nico?
Naja, ich bin ja auch nicht der Erste, der diese These jetzt irgendwie vertritt, aber halt eben zu sagen, so eine Art Ost-Emanzipationsbewegung, ja, man geht jetzt mal wieder hier im Osten tatsächlich ja auf die Straße und sagt quasi, so und so geht's nicht weiter, man fühlt sich bevormundet, ja, das ist ja das, was so auf der Straße so gesagt wird, die Wende vollenden, damit macht die AfD ja auch Wahlkampf. Also das wurde jetzt, glaube ich, schon angezapft und das kann man vielleicht schon wie so eine Art Ost-Emanzipationsbewegung sehen. Wir haben das
ist
auch
die
schon
deutlich schlechteste Variante, die sich hier alle Ossis ausgedacht haben. Danke.
Hätte man, ja. Jetzt reden wir immer so glorifizierend über die 68er. Ne? Das waren tolle Leute damals, aber leider über die Flüchtlingsproteste in 20, 30 Jahren weiß ich nicht, wie positiv man über die berichten wird. Wa? Ärgerlich.
Ja. Hat man ja auch jetzt schon nicht positiv berichtet, oder?
Ja, aber ich glaube eben durch die Podcasts, wie wir sie jetzt machen, durch Bücher, die gerade entstehen, entsteht ja gerade auch so eine Art Gegendiskurs, ja, also sozusagen andere Ossis, die diese Aufmerksamkeit auf dem Osten jetzt auch aufgreifen und eben Tabula Rasa mit der Geschichte machen, aber auch mit den Nachwendejahren, mit den Anti-Flüchtlingsprotesten. Also ich habe schon das Gefühl, mittlerweile kommen wir in eine Richtung, dass wir sagen können, wir haben eine Art Aufbruch Ost, der eben in verschiedene Richtungen geht, nicht nur nach rechts.
Ja,
sondern,
da gehe ich mit, ja. Nico. So hast du das jetzt gut formuliert.
Das klingt doch positiv.
Ja, da mache ich Bienchen dran.
Und das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Positiv. Ja, positiv schauen. Wir jammern ja immer genug rum hier in dem Podcast, wie schlimm das alles ist für die Ossis.
Nö, machen wir nicht. In meiner Wahrnehmung nicht. Alles super.
Deswegen Selbstbewusstsein tanken. Ja, die Ossis sind doch die viel geileren. Wir sind keine Jammer-Ossis mehr. Wir sind die Besser-Ossis.
Der Besser-Ossi.
Stasi Charm Edition. Also,
worüber sollte man besser Witze machen können als über die Stasi?
Ja, ich hoffe, wir verletzen hiermit jetzt keinen. Mel, warum sind Ossis dann doch die besseren Menschen?
Corona-Nachverfolgung wäre zu Stasi-Zeiten kein Problem gewesen. Die hat immer gewusst, wo warst du wann, mit wem.
Welche Superspreader-Events, wer war anwesend? Kein Problem, die Leute unter Quarantäne zu setzen.
Ja, kannst du gleich isolieren, zack, fertig.
Noch ein guter Grund, warum das für die Ossis doch alles ganz gut ist, Stasi-Charm Edition, Tagebuch führen. Man vergisst es dann doch immer mal wieder. Ja, man nimmt es sich vor, klar, hier aufschreiben, was habe ich gegessen, wie war das Wetter, aber manchmal abends hast du einfach keinen Bock. Für den Ossi kein Problem, fragst du einfach deine Nachbarn, ey, was habe ich vor 40 Jahren gemacht? Die haben sich's noch genau aufgeschrieben. Das war der Besser-Ossi und wieder super Stichwort. Beim nächsten Mal geht's um den Besser-Messi, um Sammeln, Basteln, Recyceln. Mel, was haben wir da genau vor?
Ja, wir reden darüber, warum die Ossis Schuppen hatten, wo alles vollgestellt war, aufgehoben wurde, nochmal recycelt, upcycled wurde. Wir reden mit auch wieder einem weiteren Promi darüber.
Martin Kohlstedt, Pianist, Komponist. Und ich gehe mit meinem Vater durch den Schuppen und schau mal, was da alles noch so rumliegt. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der Folge wieder dabei seid.
Die könnt ihr sammeln in eurer Podcast-Bibliothek.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Im Osten was Neues. Der Radio 1 Podcast für Nachwendekinder von Melanie Mantei und Nico Schmolke. Produktion Luca Schmidt-Walz. Redaktion Gabi Beck.